Vielleicht noch ein letztes, weil mir das so ein bisschen am Herzen liegt, auch schon auf die Zukunft hin berechnet. Wir werden demnächst einen Freundeskreis des Kepler-Salons gründen, weil wir denken, nichts ist so stark wie die öffentliche Lobby, was die Nachhaltigkeit des Projektes anbetrifft. Und genaueres erfahren Sie dann noch, aber wir freuen uns darauf, dass Sie hoffentlich uns mit der Unterstützung vielleicht auch sich zu einem Freund oder einer Freundin des Kepler-Salons erklären werden. Mit dem Ziel, dieses Projekt eben auch über 2009 für die Stadt zu sichern. So, jetzt setze ich mich und begrüße nochmal sehr, sehr herzlich Dr. Hans-Georg Wieck. Ich habe wirklich für diesen Abend eine besondere Vorfreude empfunden hier schon. Ich habe mich auch, das habe ich Ihnen vorhin gar nicht verraten, mit allen möglichen Zeitungsartikeln, die ich in den letzten Monaten, nachdem ich wusste, dass Sie kommen, schon so aufgehoben habe, natürlich auch das Thema, was wir heute Abend besprechen werden, das Thema, das nämlich, Sie sehen es an der Pinnwand, am Screen eben auch, dieses Thema, sind Russland und die Europäische Union Partner oder Rivalen? Ich glaube, wirklich ein Ausflug jetzt mal des Kepler-Salon in die Weltpolitik, in die europäische Politik und in die Weltpolitik. Und mit Hans-Georg Wieck haben wir jemanden gewinnen können, der, wir haben das vorhin gerade noch im Vorgespräch besprochen, der quasi die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als Diplomat auf verschiedensten Stationen hat begleiten können und der wie kaum jemand auch aus der bundesdeutschen Politik auf Stationen mitgemacht hat. Das muss man sich ja mal vorstellen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und den 50er Jahren, was in dieser Zeit passiert ist in Berlin, in Deutschland mit der Teilung, der Mauerbau, die Ostpolitik, die beginnende, dann die Wiedervereinigung Europas mit dem Fall des Eisernen Vorhangs etc. Also die zweite Hälfte des 20. Jahrhundert ist ja sicherlich eine, die wahrscheinlich historisch gesehen, würde man das mal sagen können, von so vielen Umbrüchen gekennzeichnet ist. Und viele von uns können sagen, sie sind dabei gewesen. Manche erinnern sich sehr hautnah an solche Ereignisse. Ich habe auch sehr viel gelernt hier in Linz, was die besondere Geschichte anbetrifft mit der Teilung der Stadt bis 1955 etc. Das sind also wirklich, glaube ich, sehr globale Themen, die wir da heute Abend behandeln werden oder das in einen Kontext stellen. Hans-Georg Wieck, ich stelle ihn etwas genauer vor, hat zwischen 1947 und 1952 Geschichte, Philosophie in Hamburg studiert und dort promoviert auch. Und seit 1954 ist er im diplomatischen Dienst, im Dienst des Auswärtigen Amtes, so heißt das Außenministerium in der Bundesrepublik. Und Sie waren dann Botschafter im Iran, Sie waren Botschafter in der Sowjetunion, einem Land, das es heute so gar nicht mehr gibt. Sie waren ständiger Vertreter der Bundesrepublik bei der NATO in Brüssel. Sie waren dann im Verteidigungsministerium der Bundesrepublik tätig als Leiter des Planungsstabs. Und von 1985 bis 1990 waren Sie Präsident des Bundesnachrichtendienstes, das ist der Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik. Nach Ihrem Ausscheiden aus dem Amt des Bundesnachrichtendienstes oder aus dem diplomatischen Dienst waren Sie von 1998 bis 2001 Leiter der OSZE-Beratergruppe und der Beobachtungsgruppe in Weißrussland, Hauptstadt Minsk. Sie waren Vorsitzender der Deutsch-Indischen Gesellschaft. Sie waren in Indien auch als Botschafter, das habe ich vorhin vergessen. Und heute sind Sie nach wie vor tätig, gerade im Bereich, eben was die Menschenrechtssituation in Weißrussland anbetrifft, kann man sagen. Sie gestatten mir, das ist natürlich unglaublich verführerisch, wenn man jemanden hat, der lange für den Geheimdienst zuständig war. Und ich habe natürlich ein bisschen gegoogelt und mich umgeschaut. Bin gleich auf eine Anekdote gestoßen, da muss ich Sie sofort etwas fragen im Vorfeld, bevor wir zu dem Thema kommen. Im Jahr 2002 hat der Bundesnachrichtendienst unter dem Motto Speisen, Spannung und Spione ein internationales Kochbuch herausgegeben, die Geheimrezepte des Bundesnachrichtendienstes. Da werden neben Rezepten auch landeskundliche Informationen und so heißt es, amüsante Geschichten mit geheimdienstlichem Hintergrund dargestellt. Können Sie uns eine dieser Anekdoten erzählen?
Ich kenne sie nicht, die Broschüre.
Sie kennen das Buch gar nicht?
Nein.
Sie haben auch nie danach gekocht?
Nein.
Es ist kein empfehlenswertes Kochbuch.
Kann ich nicht beurteilen.
Wie kommt ein Geheimdienst dazu, ein Kochbuch herauszugeben?
Weil er glaubt, kein gutes Ansehen zu haben, meint er, dass er mit Billigware dieses fehlende Ansehen erwerben kann.
Aha. Also da merke ich durchaus einen kritischen Unterton.
Das haben Sie richtig erkannt.
Wenn Sie, wenn das in Ihrer Präsidentschaft im Bundesnachrichtendienst jemand vorgeschlagen hätte, dann hätten Sie ihn aus Ihrem Büro rausgejagt und gesagt, kümmern Sie sich mal lieber...
Ich hätte ihn nicht aus dem Büro rausgejagt. Ich hätte gesagt, das ist eine wunderbare Idee, aber ich hätte noch eine andere Frage und dann wäre zum eigentlichen Thema des Gesprächs übergegangen.
In der Zeit, als Sie Präsident des BND waren, haben Sie Kontakt gehabt zum österreichischen Geheimdienst?
Darüber kann ich leider nichts sagen.
Gibt es den?
Es gibt einen österreichischen Geheimdienst.
Und arbeiten die Dienste zusammen?
Die Dienste in vielen, vielen, zwischen vielen, vielen Ländern arbeiten zusammen, aber ich kann keine Äußerungen machen zu konkreten.
Sie würden auch nicht sagen, der beste Geheimdienst der Welt ist Doppelpunkt.
Dann müsste ich fragen, wobei? Ja. Ist er gut bei Operationen? Ja. Oder, also Beschaffung von Materialien? Ja. Ja. Oder ist er gut in der Auswertung? Mhm. Und wenn Sie fragen, welcher Dienst ist gut in der Auswertung, dann würde ich Ihnen schon sagen, dass im obersten Drittel der Weltliga der BND angesiedelt ist.
Naja. Und dieser legendäre israelische Geheimdienst Mossad, ist das Legende oder hat das was mit der Realität zu tun?
Der gehört mehr in die Gruppe der Dienste, die in Operationen gut sind.
Mhm. Mhm. Jetzt frage ich Sie noch was. Hat ein James-Bond-Film irgendwas mit der Realität des Geheimdienstes zu tun?
Nichts.
Gar nichts?
Nein.
Also da ist der Tatort hat mehr mit der Realität des Polizeidienstes zu tun, als ein James Bond mit...
Da werden ja konkrete Fälle im Tatort, behandelt. Ja. Und deshalb muss ich schon sagen, da ist etwas mehr dran.
Ja, okay.
Aber die Welt der Geheimdienste ist noch viel interessanter als das, was ein Schriftsteller oder ein Filmmacher glaubt, als interessant dem Bürger verkaufen zu können.
Also letztlich ist die Realität interessanter als ein James Bond.
So ist es.
Aha. Und den Q, gibt es den bei Ihnen? Gab es Ihnen damals einen Q? Wissen Sie, wer der Q ist?
Nein.
Das ist der Typ bei James Bond, der so Dinge erfindet wie Skier, aus denen auf einmal Raketen losfließen.
Ach so, ja. Das brauchen wir alles nicht. Das sind Entertainment-Sachen, ja. Also Unterhaltungssachen.
Ja. Lesen Sie Spionage-Krimis?
Nein.
Gar nichts, haben Sie noch nie gemacht?
Nein.
Hat man als... Also ich bin in meiner Funktion als stellvertretender Intendant einer kleinen Organisation mit 50 Leuten. Sie hatten ja damals 6.500 Mitarbeiter.
Mehr.
Sagt man, mehr sogar. Bei mir geht es ganz häufig jetzt so, dass ich nicht mehr weiß, was in meinem Büro eigentlich, oder nicht mehr alles weiß, was in meinem Büro passiert. Komme ich auch gelegentlich ins Büro rein und weiß gar nicht, ist das jetzt ein Mitarbeiter oder ein Besucher? Oder ich höre erst im Nachhinein, dass bei einem Projekt dies oder jenes sich ereignet hat. Ich stelle mir vor, der Präsident eines Geheimdienstes, gibt es das überhaupt ansatzweise, dass man einen Überblick behält?
Also da wir jetzt viele Fälle in der Öffentlichkeit diskutiert haben, also nicht wir beiden, sondern in den Medien, würde ich, wenn ich heute Präsident wäre von einer solchen Institution, würde ich ein Monitoring aller Operationen bei mir im Nebenzimmer anlegen, auch wenn das mit geheimdienstlichen Sicherheitsregeln nicht zu vereinbaren ist. Mhm. Aber wenn ich nicht in der Lage bin, jederzeit jede Operation mir anzuschauen, auch wenn ich sie nicht selbst darüber entschieden habe, dann bin ich ja de facto nicht in der Lage, die Kontrolle oder die Kontrolle auszuüben und die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Da ich ständig in die Untersuchungsausschüsse des Bundestages gerufen werde, um dies oder jenes zu erklären, dann kommen Operateure, die das dann alles erklären und ich sage, es ist alles richtig und gut, dann tue ich etwas, was ich vor mir selbst nicht verantworten kann. Mhm. Muss ich entweder sagen, das mache ich nicht weiter, oder ich muss eine Remedur einführen. Die Remedur, die ich einführe, ist die, dass ich ein Monitoring bei mir habe, bei dem alle Operationen mit ihrem Anfang, mit ihrem Inhalt, mit ihren Aufwendungen, mit ihrem Ziel, mit den Ergebnissen laufend beobachten kann. Mhm. Ich weiß, dass das gefährlich ist, aber ohne dieses ist der Dienst als solcher gefährdet, weil er keine Vertrauensstellung im Land hat. Und der Dienst braucht auch eine Vertrauensstellung im Lande. Mhm. Und die artikuliert sich ja durch das Kontrollgremium des Bundestages. Deshalb, das wäre meine Entscheidung heute, wenn ich das heute machen würde. Damals hatten wir andere Problemstellungen als die, die heute bestehen. Der Dienst ist heute ja für die Regierung sehr viel wichtiger noch als während des Kalten Krieges. Während des Kalten Krieges, ich bin NATO-Botschafter gewesen, weiß ich, dass alle Dienste, Amerikaner, Engländer, Deutsche, Franzosen, in die Beurteilungs-, also in die Auswertung, in die Lagebeschreibung ihre Informationen reingegeben haben. Und das waren Offiziere und Zivile, die damit beschäftigt waren, festzustellen, ob sich die Gefährdung verändert hat, verschlechtert hat, ob eine Operation gegen Ungarn oder gegen Tschechoslowakei oder gegen ein anderes WP-Staatland in Vorbereitung sind. Und diese Informationen bekamen dann die Regierungen. Das brauchte also die Bundesregierung gar nicht vom BND, sondern sie kriegte das mit allen Informationen und allen Einschüben von Amerikanern, Engländern über die NATO. Heute muss jede Regierung, wenn sie sich in einer internationalen Frage, in der irgendwo Sicherheit involviert ist, oder wo sich die Regierung in einer Frage engagieren will, muss sie diese Entscheidung ja gegenüber der Öffentlichkeit rechtfertigen oder gewinnen, die Öffentlichkeit gewinnen, das Parlament, muss sie sich sichere Entscheidungsgrundlagen beschaffen. Die kriege ich nicht aus der Zeitung. In die Zeitung kann man setzen, was man will. Die kann ich nicht von den Botschaftern bekommen, denn die Botschaften können keine geheimdienstlichen Aktivitäten da im Rücken von der russischen Regierung oder von wem auch immer unternehmen. Die kann ich nur vom Geheimdienst bekommen. Und ich kann sie insbesondere dann nur vom Geheimdienst bekommen, wenn es, wie sich im Fall des BND der Fall ist, um einen Dienst handelt, der alle Bereiche der internationalen Politik unter einem Dach verfolgt und summiert in der Beurteilung von einer Frage Irak oder Iran oder Hamas oder wo auch immer die Konfliktfelder heute liegen. Und dieses Ergebnis kriegt sowohl der Außenminister als auch der Verteidigungsminister oder die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler oder wer sonst noch benannt oder in dieser Frage involviert ist. Jeder kriegt die gleiche Beurteilung. Jeder kann Zusatzfragen stellen, solange er will. Die Antworten gehen an ihn nur, aber gegebenenfalls auch an die anderen. Kein anderes Land, und deshalb komme ich auf meine Beurteilung zurück, dass der BND und in dem ersten Drittel der Hauptliga oder Bundesliga oder Landesliga, Champions League ist. Alle anderen Länder haben getrennte militärische und nicht militärische Dienste. Und wenn sie erstmal zwei Dienste haben, der eine berichtet ans Auswärtige Amt, dann die Kanzlerin, und der andere berichtet an den Verteidigungsminister, dann haben sie schon die Trennung irgendwie in die Ressorts. Ressorts haben.
Aber es gibt doch in der Bundesregierung auch den militärischen Abschirm.
Der hat nur was mit Abwehr von Spionage zu tun. Okay. Nur. Macht nur Abwehrspionage. Der Bundesnachrichtendienst macht heute auch die taktische Aufklärung für die Geografien oder Regionen, wo Bundeswehreinheiten wie in Afghanistan oder in Kosovo stationiert sind und die selbst. Können mit ihren Mitteln können sie feststellen, ob irgendwo ein Bataillon steht. Aber sie können nicht feststellen, ob irgendwo unverkleidete oder zivile Personen dabei sind, einen Angriff mit einer Rakete oder mit was weiß ich, gegen das Lager, gegen das Camp vorzubereiten. Das macht auch der Bundesnachrichtendienst. Also die taktische Aufklärung für die Streitkräfte im Ausland macht auch der Bundesnachrichtendienst, weil er ist wirklich der einzige von den größeren Ländern, der unter einem Dach militärisches und nicht militärisches hat. Und damit gewinnt eine Aussage, die nach allen Seiten hin abgesichert ist, eine größere Glaubwürdigkeit. Und die Bundesregierung braucht das und nimmt das natürlich heute sehr viel stärker wahr als während der Zeiten des Kalten Krieges, wo sie natürlich immer fragen musste, was passiert eigentlich in der DDR? Aber sie wollte eigentlich nicht wirklich wissen, was da passiert.
Muss doch ein ziemlich befriedigendes Gefühl sein, wenn man als jemand, der über diese Informationen verfügt, merkt, und das werden Sie wahrscheinlich oft in Ihrer Zeit gemerkt haben, dass Sie Politik wirklich beeinflussen können. Also dass ein Ergebnis dessen, was Sie aus geheimdienstlicher Arbeit vorlegen, im Regierungshandeln sich direkt umsetzt?
Also da sehe ich keinen Unterschied. Wenn Sie Botschafter in der Sowjetunion sind, dann lasst auf Ihnen auch eine furchtbare Verantwortung, nämlich der eigenen Regierung zu sagen, was hier vorgeht. Mhm. Und der Regierung, der anderen Regierung zu sagen, was in Deutschland vorgeht. Mhm. Das hören die nicht gerne, aber sie müssen es trotzdem wissen. Also ich habe das eigentlich nicht als eine Befriedigung oder Nichtbefriedigung. Sie können sagen, waren Sie befriedigt mit dem, was Sie der Regierung haben berichten können über die Verhältnisse in der DDR oder über den Wandel in der Sowjetunion. Da würde ich heute subjektiv sagen, ja, da bin ich sehr befriedigt, denn weil ich in der Sowjetunion vorher gewesen bin, war ich in der Lage, den Fachleuten im Bundesnachrichtendienst, die Sowjetunion betreuen und die mir dies und jenes erzählen, immer wieder Zusatzfragen zu stellen. Haben Sie das dabei bedacht und haben Sie das dabei bedacht? Die konnten ja alle nicht in die Sowjetunion reisen. Also sie waren Theoretiker.
Nun sagt man ja als einen Vorwurf an Politikwissenschaft, an Soziologie, aber auch an Geheimdienste, und zwar nicht nur jetzt an den deutschen Geheimdienst, sondern insgesamt, es ist erstaunlich, dass keiner von den Geheimdiensten vorausgesagt hat, voraussagen konnte, die Berliner Mauer fällt, die Sowjetunion löst sich auf, kommt zur Wiedervereinigung etc.
Das wissen Sie ja nicht. Denn das
würde
ja, das kann man ja vieles behaupten. Aber lassen Sie mich darauf eine Antwort geben. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, der vorhersagen konnte, dass Herr Schabowski am 9. November bei einer Pressekonferenz, bei der er bekannt gibt, dass jetzt das neue Politbüro unter Krenz beschlossen hat, dass die Übergänge erleichtert werden sollen. Man soll dann nur noch den Pass vorzeigen und dann soll der Stempel reingemacht werden. Und dann auf die Frage, wann tritt das denn ein? Auf dem Papier, da steht nichts. Jetzt. Das geht wie um die Welt. Und an jeden, der das 40 Jahre hindurch der haben wollen, oder seit der Mauer als 61, und jetzt sagt, jetzt gilt diese Regelung, da gehe ich jetzt hin und will mal durchgehen.
Glauben Sie, dass das hat Schabowski in dem Moment in Anführungsstrichen Fehler gemacht?
War er nicht informiert? Im Sinne seines Systems hat er einen Fehler gemacht.
Das war nicht Taktik, das war nicht.
Nein.
Er ist richtig reingestolpert.
Er ist da reingestolpert. Er ist nachher stolz, dass er es gemacht hat.
Das ist ja irre, das geschieht.
Auch der Hauptmann, der einen der Übergänge selbst entschieden hat, dass er keinen Menschen festnimmt, der da jetzt durchgeht und sagt, also, Jungs, lasst die alle durch. Ja. So ein Hauptmann. Es ist die Grenzpolizei Hauptmann. Das sind die Helden.
Ein merkwürdiger Moment, an dem sich Geschichte entschieden hat.
Ne? Ja, und was ist der Unterschied? Was ist passiert? Die Sowjetunion wollte Verhandlungen mit den anderen drei Mächten, Frankreich, Großbritannien, USA, über die Zukunft Deutschlands. Und dabei sollten zwei demokratische deutsche Regierungen am Tisch sitzen und auch mitverhandeln. Und deshalb drängte Gorbatschow die Honecker darauf zu demokratisieren. Honecker wusste, wenn ich hier demokratisiere, dann laufen alle weg. Weil sie nicht wissen, wie lange das gilt, sind alle weg. Und wenn es nur so viele sind, wie es 1961 waren, wenn es nur jeden Tag 10.000 sind, aber das steht in jeder Zeitung, das ist, multipliziert ist der Schneeball und so weiter, das konnte das Regime wirklich nicht riskieren. Aber diese Verhandlungen würden stattgefunden haben, die würden 2-3 Jahre gedauert haben. Es sei denn, dass das andere eingetreten wäre, was wir vorher sagten, dass wenn die Sowjetunion der DDR finanziell nicht hilft und die Bundesrepublik Deutschland der DDR nicht hilft, sie wirtschaftlich zusammenbricht.
Das war eine Voraussage der Geheimdienste.
Ja, das war sicher. Mhm. Nur ob das jetzt im halben Jahr ist oder im anderthalb Jahren und ob das dann welchen Einfluss es auf die Verhandlungen haben wird. Mhm. Ja, wenn die erstmal fragen, wollen wir denn, dass Deutschland wieder vereinigt wird? Mit dieser Frage entschied sich am 9. November durch die Öffnung der Mauer und das, was der Bundeskanzler damals dann irgendwann wurde, der Finanzminister gesagt hat, entweder die kommen alle zu uns und dann haben wir ein Problem, denn sie haben denselben Status wie ein westdeutscher Bürger und der braucht eine Wohnung und einen Job und so weiter, oder wir tragen die D-Mark dorthin und dann muss das auch das politische Regime sein, in dem die D-Mark genutzt werden kann. Das hat die Regierung dann richtig gemacht. Aber mit diesem Schritt vom 9. November und der enthusiastischen Reaktion der Vereinigten Staaten in dem Tag in Washington, jede Stunde wurde das im Fernsehen gebracht. Das ist der Sieg der Freiheit. und auf der Mauer stehen 18 und 19 oder 17 oder 16-Jährige und 23-Jährige, die Jugend in Deutschland will Freiheit. Das war dann immer noch so ein bisschen eine Frage, wollen die das wirklich?
In Paris und in London wäre das anders gewesen.
Ja, aber da konnte nun keiner mehr wirklich Widerstand leisten. Ja. Aber wenn Sie eine Verhandlung verabreden, dann denken Sie an die frühen Verhandlungen über Deutschland. 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Und deshalb war die Wandlung der strategischen Rahmenbedingungen zu dem Punkt hin, dass jetzt nur noch über den Abzug der Truppen oder der Rechte oder der einzelnen Liegenschaften verhandelt werden musste und natürlich ein Vereinigungsvertrag zwischen einem demokratisch gewählten, das verlangten wir ja, einer demokratisch gewählten Regierung in der DDR. Und die wurde am 18. März 1990 gewählt. Und am 3. Oktober wurde die Vereinigung durchgeführt. Alles mit dem Segen vor allem von Washington und Moskau.
Trotz Bush Senior.
Und Moskau. Ich bin ja Botschafter in einer Zeit gewesen, da, wo man eigentlich sagen will, also dieser Feind, Feind Nummer 1 ist Amerika und Feind Nummer 2 ist Deutschland. Aber der westdeutsche Botschafter war genauso wie der amerikanische Botschafter die angesehensten Botschafter in Moskau.
War das in der Zeit das Gromyko?
Ja, aber natürlich war der. Ich würde Ihnen erzählen, was der Gromyko mich, als ich meine Kopie meines Beglaubigungsschreibens im Mai 1977 übergab, fragte mich als erstes, ach, sagen Sie mal, Herr Botschafter, wo ist eigentlich Herr Thompson, der Gesandte, der Botschafter war nicht mehr da, Gesandte des Deutschen Reiches in Washington geblieben. Der hat mir die besten Ratschläge gegeben, als ich dort Geschäftsträger für die Sowjetunion 1939-40 war. Die erste Frage, die der mir stellt, ist...
Führt
in die Zeit zurück der deutsch-sowjetischen Zusammenarbeit. Und daraus können Sie schließen, wenn Sie das lange genug gemacht haben, was zu mischen. Ja, ihr seid schon wichtig für uns. Anderen Gelegenheiten wird er ganz laut, nicht gebrüllt, aber sehr laut gesprochen. Meine Taktik war dann immer, dass ich ganz leise antworte. Ich sage, ich verstehe Sie. Ich werde jetzt leise sprechen. Ich hoffe, sagen Sie bitte, wenn ich lauter sprechen soll, ob Sie
also für mich ist laut geworden, richtig?
In Verhandlungen, wenn es um den Berlin-Status ging. Nicht? Dann waren Sie immer sehr sauer. Aber wir sollten ja jetzt vielleicht...
Genau, wollte ich ja auch gerade den Schwenk machen. Wir haben das gleiche Gefühl. Die Weltlage hat sich verändert.
Ja.
Die Weltlage hat sich dramatisch verändert. Ich glaube, jeder von uns, also zumindest die etwas Älteren, weiß das wahrscheinlich noch, ich weiß es jedenfalls ganz genau, was am 9. November 1989 um 19.50 Uhr oder irgendwann das war. Ich weiß noch, ich habe mich mit meiner Frau unglaublich gestritten an dem Tag über irgendeine Lappalie. Und nebenbei lief der Fernseher und auf einmal war der Streit zu Ende, weil wir beide auf die Klotze geguckt haben. Wir haben auch sind nie wieder auf den Streit zurückgekommen. Also es hat auch heilsame Wirkungen, wie ich erwarte, gehabt. Also die Weltlage hat sich entscheidend verändert. Ich nehme an, dass Ihr Expertentum auch zu dieser Frage heute Russland und EU, das ist eine hochinteressante Frage, die uns ja wirklich auch sehr aktuell mit den neuen Koordinaten, die jetzt da sind. Also es gibt einen neuen russischen Präsidenten, es gibt den ehemaligen Präsidenten als Premierminister, es gibt eine neue amerikanische Regierung, einen neuen amerikanischen Präsidenten. Man hat so das Gefühl, die Karten werden neu gemischt, irgendwie in der Weltpolitik auch halbwegs. Und vieles, was Sie wahrscheinlich eben an Erfahrungsschatz eben auch mitbringen aus Ihrer langjährigen Tätigkeit als Diplomat und Ihr jetziges Engagement eben auch in den Menschenrechtsfragen, macht Sie zu einem Sachverständigen, zu einem Experten zu dieser Frage. Was vereint und trennt Russland und Europa? Wie wird sich die Weltpolitik da weiterentwickeln? Und deswegen bitte ich Sie jetzt zunächst, uns einen Input, wie man heute so schön sagt, zu geben zu dieser Fragestellung.
Vielen Dank für die Einführung und vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Gerne spreche ich mit Ihnen und diskutiere mit Ihnen über dieses Beziehungsfeld zwischen der Europäischen Union und der Russischen Föderation, zwischen Europa und Russland, sage ich, aber Russland ist natürlich auch Teil Europas, und das wollte ich gleich am Anfang feststellen. Österreich hat bedeutenden Handel mit Russland. So um die 5 Millionen, Milliarden, etwas weniger Ausfuhren nach Russland als Einfuhren, weil das Gas und Öl sehr teuer waren. Jetzt ist es billiger geworden. Und Österreich hat auch schon während des Kalten Krieges gute wirtschaftliche Beziehungen im Rahmen des Möglichen mit der Sowjetunion gehabt. Es gibt heute Sorgen, nicht nur im Verhältnis zu Russland, sondern auch zu unseren gemeinsamen osteuropäischen Mitgliedern in der EU und darüber hinaus. Sie sind mit großem Kreditengagement ein bisschen in Gefahr, wir auch. Es ist gemeinsame Lage. Aber ich möchte diese besondere und wichtige Beziehung, die Sie zu den Nachbarn in Ostmitteleuropa, in Südosteuropa haben, auch dazu benutzen, um zu sagen, dies alles ist möglich, weil sich enorm viel in Europa verändert hat. Es hat sich auch etwas in Russland verändert, aber enorm viel hat sich in Europa verändert. Und eigentlich haben wir gemeinsam auch Russland auf diese Reise mitnehmen wollen. Um in Erinnerung zu rufen, was ich bei Europa meine, da meine ich natürlich die römischen Verträge von 57, die ja besagen, dass jedes Land in Europa, wenn es sich eine pluralistisch-demokratische Ordnung gibt, die auch angewendet wird, Marktwirtschaft möglichst sozial abgesichert einführt und praktiziert, Unabhängigkeit der Gerichte garantiert, die Menschenrechte respektiert, dass es dann in die Europäische Union aufgenommen werden kann. Das ist für mich betrachtet das Ordnungsprinzip, das uns seit den 50er Jahren bis heute begleitet und uns auch in die Zukunft hinein begleiten wird. Und dieses Ordnungsprinzip findet man in gewisser Weise wieder in den Verträgen, die im November 1990 in einem Takt von den Mitgliedern des Warschauer Paktes und der NATO verabschiedet worden sind über die Begrenzung der konventionellen Streitkräfte zwischen Ural und Atlantik. Muss man sich noch vorstellen. Höchstgrenzen, Festlegungen, wer wie viel bewegen darf, wer wie viel Truppen von anderen Ländern aufnehmen darf. Das Ganze alles unter Inspektion in der Geschichte Europas noch nie vorgekommen. Alle auf dem gleichen Level. Das war der erste wichtige Vertrag. Der zweite wichtige Vertrag war die Charta von Paris. Die unterzeichneten die Regierungs- und Staatspräsidenten, Regierungschefs und Staatspräsidenten aller an der KSZE beteiligten Länder, an der Konferenz für Sicherheit und Kooperation in Europa, die sich später umorganisierte und Organisation für Sicherheit und Kooperation in Europa nannte und heute noch nennt. Und in dieser Charta von Paris, unterzeichnet von Herrn Gorbatschow und von George Bush und vom österreichischen Kanzler und vom deutschen Kanzler und anderen, alle KSZE-Länder, Finnland, Schweden und Sowjetunion und Polen und. Und darin beschließen diese Länder, dass die kommunistisch regierten Staaten jetzt den Übergang einleiten zur Errichtung von pluralistischen Demokratien, von Marktwirtschaft, von Unabhängigkeit der Gerichte, von individuell zu schützenden Menschenrechten. Und dass bei diesem Prozess der Europarat, der ja eigentlich so der The Guardian of the Gospel, der irgendwie so der Hüter der demokratischen Ordnung in Europa ist, eine wichtige Beraterfunktion haben und natürlich die Einrichtung der KSZE, die in Warschau ein Amt für demokratische Institutionen und Menschenrechte errichtet und von der aus alle diese Länder beraten werden sollen bei dem Prozess. Das sind die drei wichtigsten Verträge, die Europa als Ganzes berühren. Das europäische Ordnungsprinzip mit EU, das sicherheitspolitische, die Sicherheitsarchitektur mit diesen Begrenzungen der Streitkräfte, und da gab es ja einen Warschauer Pakt, auch noch in der NATO, und der Weg zur Transformation dieser Länder nach Demokratien. Das hat stattgefunden und es hat auch nicht stattgefunden. Mhm. Es hat stattgefunden in dem Maße, ich spreche jetzt nicht mehr von den Militärgriffen, das ist alles in Ordnung, ist heute jetzt nicht mehr ganz in Ordnung aus Gründen, die wir noch besprechen, aber das hat stattgefunden, indem die baltischen Republiken, indem die Warschau-Paktstaaten, RGW-Staaten außerhalb der Sowjetunion anfingen, diesen Prozess der Transformation, und mancher wird schon dabei gedacht haben, eines Tages will ich Mitglied der NATO und will ich Mitglied der EU sein. Mitglied der NATO will ich sein, weil ich nicht weiß, was irgendwann mal noch aus Russland kommt, der Sowjetunion kommt. Mitglied der EU will ich sein, ich will so sein, wie diese Länder in der EU sind. So, da will ich hin. So wie die Menschen in der DDR bei den Umfragen, die wir vor dem Ende der DDR sagten, machten, 75% sagten, dass wir wollen einen Lebensstandard haben wie die Bundesrepublik Deutschland. Punkt. Das heißt, eine Welle der Innovation, der Veränderung wurde eingeleitet mit Rückschlägen. Und heute stellen wir fest, die Europäische Union hat diese Länder aufgenommen. Es stehen noch weitere an. Wegen der Konfliktfelder auf dem Balkan haben wir auch gar keine Option. Wir müssen alle dazu helfen, miteinander auszukommen und müssen unsere Hilfe da auch leisten. Und es ist immer noch preiswerter als neue Kriege. Ich meine, wir vom Geld sprechen. Aber in Russland ist die Sache anders gelaufen. Die Sowjetunion zerfiel. Sie zerfiel, meine Damen und Herren, weil Gorbatschow im Ringen um den neuen wirtschaftspolitischen Kurs im Lande selbst das Monopol der Kommunistischen Partei, Artikel 6 der sowjetischen Verfassung, aufgehoben hatte. Diese war eigentlich das Instrument der Macht. Sie war die Macht. Und jetzt löst ein Generalsekretär der Sowjetunion die Kommunistische Partei auf. Er muss ein anderes Instrument an der Hand haben, mit dem er seine Politik der Verständigung mit dem Westen und der Modernisierung des Landes durchführen will. Wo bitte kann man die Mittelschicht in der Sowjetunion finden, die es in Österreich gibt, die es in Deutschland gibt, in Frankreich und in all unseren Ländern gibt? Sie ist wünschenswert, sie war auch mal da, aber sie ist nicht mehr da. An die Stelle des Machtmonopols der Kommunistischen Partei trat jetzt erstens eine Kommunistische Partei, die sich aufspaltete und die miteinander im Streit lag. Und zweitens der Nationalismus in jeder Sowjetrepublik. Ob es jetzt der lettische, litauische, estnische, russische, ukrainische, georgische oder belarussische Raum ist, überall taten sich gleich, wandelten sich die Kommunisten sozusagen in Nationalkommunisten. Kravchuk, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei in der Ukraine, wacht auf und sagt, Rus ist das Wort. Rus ist das Bezeichnung des ersten russischen Staates 887 oder so etwas. Und damit war es unmöglich geworden, mit der Kraft der Kommunistischen Partei aus dem zentristischen System der Sowjetunion eine Union der Republiken zu machen, in denen die Republiken mehr Rechte haben und auch den Prozess der Innovation würden durchführen können. Und das Ergebnis war, dass dann im Machtkampf zwischen Jelzin und Gorbatschow, Jelzin den Gorbatschow zwang, sich zurückzuziehen und er, Jelzin, zusammen mit Kravchuk von der Ukraine und Shushkevich von Belarus die Sowjetunion auflöste und eine slawische Union schaffte, die auch eine Gemeinschaft der unabhängigen Staaten sein sollte, bei der es schon damals im Dezember 1991 hieß, und Russland führt in diesem Kreis sozusagen die Geschäfte. Also die Fortsetzung des russischen Führungsanspruchs. Und das ist es, was das zweite Ordnungsprinzip in Europa eingeführt hat, auf langen Wegen nach dem Niedergang unter Jelzin, dem wirtschaftlichen Zusammenbruch des Rubels 1998, kommt Putin an die Macht. Sein Machtinstrument ist der Geheimdienst, das heißt die einzige Organisation, die überall in allen Teilen des Landes vertreten ist, die unabhängig von anderen agieren kann, die jeden beliebigen bedrohen, belästigen oder fördern kann. Das ist das eigentliche Instrument der Macht. Und heute sehen wir einen Dualismus zwischen ihm und Medvedev, weil Medvedev die von Putin ein bisschen vernachlässigten Streitkräfte an sich zieht, ihnen Innovation verspricht, vorausgesetzt, dass der Finanzminister, der unter dem Einfluss von Putin ist, das Geld bereitstellt. Das ist jetzt knapp geworden. Und zweitens, der Geheimdienst der Sowjets ist ja geteilt zwischen militärischem und nicht-militärischem, was ich immer als falsch ansehe und auch als Ursache für Fehlbeurteilungen für den Rest der Welt. Gilt auch für andere Länder. Der wird nun von Medvedev genutzt. Und damit kommt das zweite Ordnungsprinzip, das uns im letzten Jahr entgegengetreten ist, zum Wirken. Und das ist die Beziehung, die wir jetzt mit Russland haben, dass nämlich Russland für sich in Anspruch nimmt, in strategisch wichtigen Räumen in der Nachbarschaft zu intervenieren, wenn die russischen Interessen das für notwendig ansehen, und Russen im Ausland zu schützen, wenn immer das notwendig ist. Und wer ist eigentlich Russe? Jemand, der einen russischen Pass hat. Wie kann ich denn einen russischen Pass bekommen? Erstens, indem ich in Russland lebe, und zweitens, wenn ich im Ausland lebe und sage, ich fühle mich hier in der Ukraine nicht als ein Ukrainer und will da den ukrainischen Pass gar nicht haben. Ich fühle mich eigentlich als Russe und ich fühle mich am besten geschützt durch Moskau, wenn die mir jetzt einen Pass geben. Und das machen die Russen freiwillig in Abchasien und in Südossetien und auf der Krim. Und wer weiß wo, in Estland, wo es auch Spannungen gibt. Das heißt, sie haben sich ein Instrument an die Hand, ein Instrument geschaffen, mit dem sie russische Einflüsse im Inneren anderer Länder fördern können. Und dies verlangen sie, also Medvedev und Putin, Medvedev in seiner außenpolitischen Rede im August und im September, verlangt von den Freunden und Partnern Russlands, dieses Prinzip, diesen Anspruch anzuerkennen. Und das kann weder die Vereinigten Staaten, noch NATO, noch die Europäische Union. Können wir einem Land in Europa sagen, es tut mir leid, ihr seid zwar jetzt demokratisch, aber da ist ein russischer Einspruch liegt vor. Das geht nicht. Das heißt nicht, dass es morgen zum Konflikt kommen muss. Aber die beiden, das ist, was ich Ihnen vermitteln will, die beiden Ordnungsprinzipien stehen miteinander in Konflikt. Deshalb gibt es nicht morgen einen Krieg. Es handelt sich nicht um einen Kalten Krieg. Mhm. Nur wir müssen uns darüber klar sein, dass wir es derzeit mit einer russischen Führung zu tun haben, die gegenüber der Europäischen Union und anderen Ländern eine Abgrenzung betreibt, nach meinem Dafürhalten aus Gründen der inneren Unsicherheit. Aber wir müssen das respektieren, indem wir sagen, dass so geht es nicht. Genauso wie während des Kalten Krieges ja nicht ein Konflikt, ein militärischer Konflikt stattfand, als die Sowjets in der Tschechoslowakei oder in Ungarn einmarschierten und Polen bedrängten und der Aufstand in Ostdeutschland niedergeschlagen wurde. Aber dieser Konflikt zwischen zwei Ordnungsprinzipien kann nicht übersehen und verdrängt werden. Ihn zu verdrängen wäre falsch. Dann nehmen wir Russland nicht ernst. Man muss ernst den Nachbarn Russland so ernst nehmen, wie er so und so nehmen, wie er sich uns gegenüber präsentiert. Und das, meine Damen und Herren, fällt Europa, der Europäischen Union, schwer. Also nicht das hinzunehmen, sondern zu realisieren, dass ein zweites Ordnungsprinzip in Europa Fuß fasst, weil die Europäische Union im Verhältnis zu Russland, das ist der zweite Punkt, den ich machen will, ja eine Partnerschaft angeboten hat. Und in dem, das macht man so, ein Partnerschaftsabkommen gibt es auch mit der Ukraine, gibt es auch mit Moldawien, liegt eins auf Eis wegen Belarus, wegen der Menschenrechtsverletzungen, haben wir auch mit der Russischen Föderation 1997 geschlossen. Und in diesem Partnerschaftsabkommen, da bietet die Europäische Union in der Präambel und auch in den Vorschlägen, die in einzelnen Paragraphen enthalten sind, an, die Begleitung des demokratischen Transformationsprozesses in Russland an. Heute sagt Russland, wenn es sich um den neuen Vertrag zwischen der Europäischen Union, der nach 10 Jahren ausgelaufen war und sich jetzt nur jeweils um ein Jahr verlängert, handelt, also dass da mit dieser demokratischen Verfassung und mit der Förderung durch die Europäische Union, das war früher einmal, wir sind jetzt eine Demokratie und wir brauchen diese Hilfe nicht und wir wollen sie auch nicht von außen haben. Wir finden den Weg zu noch besseren demokratischen Verordnungen selbst. Das heißt, ein wesentlicher Teil der Motivation der Europäischen Union Russland auf dem Wege in die Welt zu begleiten, WTO-Mitglied und Mitglied bei G7, G8 und bei G20, wo eigentlich Russland noch nicht die Rahmenbedingungen ganz erfüllt, und es war auch bei der Aufnahme in Europarat 1994/95 sehr schwierig, denn da war der erste Tschetschenienkrieg gerade unternommen worden. Diese Distanz tritt ein und sie ist da. Und sie stellt einen Spannungsbogen her, den wir lieber nicht hätten. Aber wir haben ihn jetzt. Das Zweite, was ich sagen muss, ist, dass in den militärischen Fragen die Russland heute sagt, wir akzeptieren nicht eine globale Führungsrolle der Vereinigten Staaten. Punkt. Wir respektieren die Europäische Union, aber sie ist nicht ein machtpolitischer Faktor. Alle Angelegenheiten, die wir mit Europa zu regeln haben, regeln wir einzeln bilateral. Es gibt gemeinsame Angelegenheiten der Europäischen Union und Russlands, aber die Europäische Union ist kein Staat. Und sie ist also nicht unser Verhandlungspartner. Und sie demonstriert es jederzeit, denn wenn Europäer sich verständigen, was sie dann nun mit der Energie machen wollen und von diesem hier und von jenem mehr, dann sind die Unternehmen in Deutschland und in Österreich und in Rumänien oder in Ungarn oder wo auch immer, immer mit dem staatlichen Gazprom-Konzern konfrontiert. Gas kommt, aber dann müssen wir diese Rechte und diese Rechte haben, die in einem Vertrag zwischen zwei Gesellschaften durchaus üblich sind. Sein können. Nur wenn es sich um ein Staatsunternehmen handelt, dann wird die Sache etwas anders. Und während der Sowjetunionszeit, auch Österreich bekam Gas aus der Sowjetunion, wir bekamen Gas aus der Sowjetunion, es nie zu Störungen in der Versorgung gekommen ist, sind jetzt wegen der Transitprobleme mit Ukraine oder Belarus immer wieder Konfliktsituationen eingetreten, die ein Misstrauen haben aufkommen lassen. Und zwar zweifacher Art. Das eine Misstrauen besteht darin, dass es aus politischen Gründen eingesetzt werden könnte, um ein Land unter Druck zu setzen. Und dafür gebe ich ein kleines Beispiel aus Bulgarien. Als ich da mal einen Vortrag hielt, Sicherheit im Schwarzen Meer, kam ein im mittleren Alter befindlicher Mann auf mich zu, der offenbar so in der früheren Administration eine gewisse Rolle gespielt hatte und sagte: Botschafter, ich habe mal eine Frage an Sie. Sie wissen ja, dass Russland uns im 19. Jahrhundert von der türkischen Oberhoheit befreit hat. Das christliche Land hilft einem christlichen Land. Dann haben wir erst ein Deutsch sprechen, nachher auch einen deutschen Inhaber des Thrones, den Königtum, eingesetzt. Dann haben wir zusammen mit Deutschland den Weltkrieg geführt, haben wir verloren. Haben sie auch verloren. Haben wir mit Deutschland zusammen den Zweiten Weltkrieg geführt, haben wir beide verloren. Jetzt wollen wir in die Europäische Union, weil wir die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl fürchten. Meinen Sie, dass das diesmal gelingt oder wird Deutschland wieder einknicken? Und da habe ich als Antwort gegeben, also die Europäische Union ist ein anderer Rahmen als ein einzelnes Land, ob es jetzt Deutschland oder irgendein anderes Land gewesen. Also Sie sind jetzt schon auf sicherem Grunde. Und bei der kritischen Lage in Bulgarien und in Serbien haben sie auch Hilfe von außen bekommen. Ich weiß nicht genau, von wem Bulgarien die Hilfe bekommen hat, ob es auch Rumänien war. Und Serbien hat sie von Ungarn und von Deutschland bekommen. Also es gibt schon diese Solidarität in einem gewissen Maße, die dann auch nicht außenpolitisch irgendwo missbraucht oder hochgejubelt wird, sondern als eine nachbarschaftliche Hilfe. Und das ist für mich das Wichtigste innerhalb der Europäischen Union, sie angewendet wird. Und auch wenn die Russen die Europäische Union nicht als Verhandlungspartner ansehen, so müssen sie doch davon ausgehen, dass in Europa die Gewichte anders liegen, als sie sich das vorstellen, es mit einzelnen Ländern zu tun. Und da will ich doch zwei Zitate noch hinzufügen, um die Bedeutung dessen, was ich versucht habe zu besprechen, zu unterstreichen. Putin hat im Deutschen Bundestag in Deutsch eine Rede gehalten, 2001, und hat darin gesagt, Europa sollte sich darüber im Klaren sein, dass es seine zivilisatorische Leistung, seine Unabhängigkeit nur erhalten kann, wenn es ganz enge Beziehungen mit Russland unterhält. Wir müssen das europäische und das russische Potenzial zusammenbinden. Und der frühere Bundeskanzler und jetzige Vorsitzende des Aufsichtsrats von Gazprom, Gerhard Schröder, hat in einer Rede bei der Evangelischen Akademie in Bad Boll 2007, nachdem er Bundeskanzler war, gesagt, wir, Deutschland, Europa, müssen Moskau in die Lage versetzen, auf gleicher Höhe mit den Vereinigten Staaten zu verhandeln. Also wir haben durchaus Tendenzen auf beiden Seiten, im Ringen mit der globalen Rolle Amerikas eine Art russisch-europäisches Bündnis herbeizuführen. Das ist vollkommen außerhalb der Reichweite und der Wünschbarkeit. Aber es gibt diese Tendenzen und deshalb bitte ich das ernst zu nehmen, wenn ich sage, hier sind zwei europäische Ordnungsprinzipien, die im Konflikt miteinander stehen. Und die europäische ist nicht so gut organisiert, wie sie organisiert sein sollte. Aber die Kohäsion in Europa ist viel stärker, die Gemeinsamkeiten in Europa sind viel stärker, als es nach außen den Anschein hat. Das ist diese Schlussfolgerung, die ich da ziehen möchte. Und deshalb zum Schluss, zu der Einführung, einige Thesen, wie das denn nun weitergehen kann. Zum einen möchte ich unterstreichen, dass es diese beiden Ordnungsprinzipien gibt, dass wir aber in Russland eine unübersichtliche politische Zukunft vor uns haben. Dass die Mannschaft, die heute an der Regierung ist, nicht notwendigerweise die Mannschaft ist, und die Nachfolger dieser jetzigen Männer aus dieser Clique, aus dieser Gruppe, die in 10 Jahren an der Regierung sein werden. In den amtlichen Umfragen erscheint die Regierung abgesichert, aber wir haben es mit einer kontrollierten öffentlichen Meinung zu tun, nicht mit einer offenen öffentlichen Meinung. Und es gibt einen Sender, Echo Moskwa, Moskwi, der auch Umfragen macht, und da liegen die Ergebnisse genau umgekehrt. Mit einer Minderheit, die heutige Führungsmannschaft unterstützt, und einer Mehrheit, die eine andere Richtung, nämlich eine proeuropäische, nicht was die Mitgliedschaft anbetrifft, aber die Kooperationsseite, fördert. Deshalb müssen wir zwar die beiden Ordnungsprinzipien ernst nehmen und auch öffentlich erklären, aber wir müssen, und das ist der Punkt, den ich hier machen möchte, über die Zivilgesellschaft, über die offenen Gesellschaften unserer Länder mit der Zivilgesellschaft in Russland sehr viel enger noch zusammenarbeiten und ihnen zur Verfügung stehen, die jungen Menschen nach Europa zu senden, damit sie sich ein eigenes Bild gegenüber dem vom Staat mediatisierten Meinungsbild über ihre eigene Geschichte, bilden können, denn das amtlich vermittelte Geschichtsbewusstsein trennt sehr stark zwischen der russischen Tradition und der europäischen Tradition. Die zweite Bemerkung, die ich machen möchte, ist, dass die europäische Seite hoffentlich in die Lage versetzt wird, nach dem zweiten Referendum in Irland ihre Reformen durchzusetzen, sodass die Handlungsfähigkeit über die Präsidentschaft und über eine Art Außenminister nach außen hin gegenüber dem gegenwärtigen Zustand gefördert werden kann. Und dabei denke ich, dass ein Land wie Österreich, das die große Erfahrung und die große Geschichte der Donaumonarchie und die engen Verbindungen mit Ungarn, ein bisschen schwieriger mit Tschechien, aber weniger schwierig, denke ich, mit Slowakei hat, genauso wie wir einen schwierigen Nachbarn in Osteuropa haben, dass es über diese Wege die europäische Sache sehr fördern kann und auch in Russland selbst und in der Ukraine diesen Gesamtkomplex Europäischen Union durch die Wahrnehmung durch österreichische Firmen und Vertreter insgesamt fördern kann. Das Dritte, was ich sagen möchte, ist, dass die Zusammenarbeit mit Russland pragmatisch gestaltet werden sollte. Es gibt einen prinzipiellen Punkt, und das ist, dass die Schwäche, die im Augenblick dieser Vertrag von 1998 1990 über die Begrenzung der konventionellen Streitkräfte, der konventionellen Streitkräfte in Europa von Russland suspendiert worden ist, nachdem die Amerikaner entschieden hatten, in Polen und Tschechien Teile des nuklearen Abwehrsystems zu stationieren. Und dieser Vertrag, meine Damen und Herren, der von 1990 ist dann ja revidiert worden, weil die Sowjetunion sich auflöste, der Warschauer Pakt sich auflöste. Und in seiner neuen Form ist er 1999 in der Türkei, in Istanbul unterzeichnet worden, ist vom Westen nicht ratifiziert worden, aber von Moskau ratifiziert worden. Also da haben wir eine Bringeschuld und wir müssen über unsere eigenen Bedingungen, die wir gesetzt hatten, hinweggehen, weil der Vertrag als solcher eben ein wichtiges Ordnungsprinzip, das beide Teile, also sowohl den EU-Teil als auch die Russen einschließt, von hoher Bedeutung und Vertrauen für die Vertrauensbildung sehr, sehr notwendig ist. Das dritte ist Amerika Amerika und Russland, also außerhalb der EU, haben die Gelegenheit jetzt, nachdem die George W. Bush Jahre vorüber sind, einen neuen Anfang bei den strategischen Waffen zu machen. Es gibt Vorschläge von IAEO, also die selbst keine Kompetenz auf dem Waffengebiet haben, die sagen, eigentlich können von den 10.000 Sprengköpfen, die beide Seiten haben, 8.000 eliminiert werden. Es wird immer noch genügend Abschreckungspotenzial vorhanden sein. Und das ist ja auch die These der amerikanischen Elderly Statesmen, Kissinger und andere, dass man das wesentlich reduzieren kann mit dem Ziel, es dann eines Tages ganz aufzuheben. Hier müssen die beiden Länder, da brauchen Sie keinen Dritten, der Ihnen gut zuredet, da müssen die beiden Länder agieren können und das werden sie unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten, unter denen sie beide für einige Jahre noch sein werden, eher tun, als wenn sie aus der Fülle des Portemonnaies alles bezahlen können, was den Militärs oder den Technikern einfällt. Also in den beiden Dingen, KSE und START, das ist der Vertrag, der jetzt erneuert werden müsste, muss etwas geschehen, um die Nachteile der zweifachen und in Konkurrenz miteinander stehenden Ordnungsprinzipien des russischen und des europäischen Unionsprinzips, um die Nachteile auszubügeln und auszugleichen mit positiven Anzeichen, wenn einmal Moskau und Washington in den strategischen Waffen einschließlich Abwehrsystemen wieder die Form der Zusammenarbeit finden, die es während des Kalten Krieges der Fall war, dann können wir etwas sicherer in die Zukunft schauen. Und schließlich und endlich bei den regionalen Konflikten, und ich erwähne hier mal Kosovo und Georgien, Iran, Afghanistan, Irak abnehmend, da kommt es darauf an, dass man mit den Russen vertrauliche Verhandlungen führt. In Sachen Iran hat nun der Obama gleich vorgeschlagen, ich nehme diese Raketen da zurück. Ich weiß nicht, ob er das den Tschechen und den Polen vorher gesagt hat. Wenn ihr uns in der Sache Iran helft, das geht nicht. Das kann nicht funktionieren. Russland hat mit Iran eine eigene Tagesordnung. Das ist ein Nachbarland. Russland wird vom Potenzial her bedroht von chinesischen Nuklearwaffen, von dem, was die Nordkorea an sich zu Recht basteln, von Indien, auch von Indien mit Amerika und Westen eine Art Verbündnis hat, von Pakistan, von Israel. Na, Israel kann nicht in die Sowjetunion nach Russland kommen. Also sie haben eine Reihe von Potenzialen, die in der Nachbarschaft sind, die potenziell eine Gefahr darstellen. Also können sie letzten Endes auch mit der iranischen Waffe leben, so wie Amerika mit der indischen Waffe leben kann. Denn sie haben zwei Kraftwerke, Nuklearkraftwerke, gebaut, die nach IAEO-Regeln betreut werden. Das sind die beiden Kraftwerke, die während meiner Zeit mit Deutschland verhandelt und abgeschlossen wurden und fast fertig gebaut wurden.
In Iran
1979 waren sie eigentlich fertig und dann kam Khomeini und hat sie wieder abbauen lassen. Und nachher wollte er sie wieder haben. Das heißt, Verhandlungen muss man führen oder in Wahrnehmung der Interessenlage der Partner, mit denen man zusammen das regeln will. Und deshalb ist es ungut, ein Schreiben dann auch noch zu veröffentlichen, in dem steht, wir machen einen Deal. Ohne dass überhaupt eine Begegnung zwischen Putin, Medvedev und dem neuen Präsidenten hat stattgefunden, dann kann ich nicht in einer sehr wichtigen Frage rasch einen für die Öffentlichkeit hilfreichen Deal verabreden. Also Amerika muss lernen, Obama muss lernen, genauso wie Kennedy damals hat lernen müssen nach dem Kuba-Erlebnis mit der Schweinebucht. Und schließlich und endlich lassen Sie mich sagen, also Russland ist in Europa und ist Teil der europäischen Zivilisation. Und ich bin subjektiv fest davon überzeugt, dass in Russland eine Mittelschicht heranwächst. Das ist natürlich zunächst noch eine Mittelschicht, die auf den Staat hin orientiert war. Ich spreche mal von den Mittelschichten in Österreich und in Deutschland am Ende des 19. Jahrhunderts. Die waren auf ihre Monarchien hin orientiert. Und die Differenzierung wird über die Teile der Zivilgesellschaft kommen können, die in der gewerblichen Wirtschaft, in den Dienstleistungsbereichen tätig sind, die mit den westlichen Usancen vertraut sind, die in ihnen, diesen westlichen oder europäischen Usancen, nicht die Inkarnation irgendeines imperialen Vokabulars oder Geschehens sehen, sondern praktische Fragen, wie man Wirtschaft wirtschaftlich macht, kostenorientiert organisieren kann. Und wenn wir nur lange genug gleichsam die Kanäle nicht verschüttet bekommen, wegen unseres Ordnungsprinzipien Unterschiedes und wegen der offenen Fragen im strategischen Verhältnis zwischen USA und Russland, dann bin ich davon überzeugt, dass es in Russland genauso in 40, 50 Jahren eine Mittelschicht geben wird wie bei uns. Also das, was wir machen, mit ihnen Handel zu treiben, Möglichkeit, Investitionen zu machen, was aber schwierig ist wegen der fehlenden Rechtssicherheit, das fördert den Weg Russlands zu der Wertegemeinschaft, die wir im November 1990 durch die Obersten unserer Staaten, einschließlich Gorbatschow, unterschrieben haben. Sie wirken heute nicht so, wie sie wirken sollen. Sie sind aber Teil der Realität geworden, auch wenn sie heute in Russland nicht zitierfähig sind. Also ich würde sagen, die Chancen dieser Charta von Paris, auch in Russland zur Wirkung zu kommen, sind auf Dauer nicht schlecht. Vielen Dank.
Haben Sie recht herzlichen Dank für diese Reise durch die zweite Hälfte, oder sagen wir mal das letzte Vierteljahrhundert des 20. Jahrhunderts, so kompetent und kundig, wie Sie jetzt durch die europäische, russische Politik geführt haben, mit dem Ausblick dann auch in Ihrer letzten These eben, was die neue Rolle oder die Rolle der Vereinigten Staaten anbetrifft, glaube ich, bekommt man das wirklich durch keine Zeitungslektüre wieder in Österreich und auch nicht in Deutschland so geliefert. Ich würde gerne eine Verständnisfrage nochmal stellen, bevor ich dann aber gleich auch das Publikum einlade, sich einzumischen mit Fragen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, weil das ist ein ganz zentraler Punkt in Ihren Ausführungen, wenn Sie von diesen zwei unterschiedlichen Ordnungsprinzipien sprechen, dann ist gemeint, ich versimple es mal, simplifiziere das mal in meinen Worten, das eine Ordnungsprinzip ist das, was Sie abgeleitet haben, der Aufbau der römischen Verträge, das Europa, die Verständigung in der Europäischen Union, die Basis, pluralistische Demokratie, Rechtssicherheit, soziale Marktwirtschaft, ja, etc. Und Sie sagen, das Prinzip in Russland ist nur partiell durch diese Prinzipien gekennzeichnet. Nur partiell gekennzeichnet. Und wenn dann auf einem langen Entwicklungsweg, sozusagen der, den Sie jetzt mit 40, 50 Jahren beschrieben haben. Was mich interessieren würde, wo ist die Grenze zwischen Einmischung in die Angelegenheit eines fremden Landes und dem berechtigten Einklagen, in Anführungsstrichen, was die Pariser Charta anbetrifft. Also kann nicht jedes Land auch sagen, den Weg zur Demokratie, zur einer Verfassung, die den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes nutzt, unser Weg zur Demokratie, ist einer, den wir bestimmen und den wir uns nicht von außen diktieren lassen wollen oder beeinflussen lassen wollen, wie das zu gehen hat?
Also erstens wird natürlich eine moralische Verpflichtung des Landes vor, wenn ein politischer Vertrag eingegangen wird, auch wenn er nicht ratifiziert zu werden braucht. Die Charta von Paris ist nicht ratifikationsbedürftig gewesen. Insofern ist es eine politische Erklärung der KSZE-Mitgliedstaaten.
Zweitens, ein völkerrechtlich bindender Vertrag damit.
Ja. Zweitens ist das Ordnungsprinzip dadurch verletzt worden, das europäische, indem ein Land, nämlich Russland, für sich in Anspruch nimmt, und das ist nicht nur das europäische, sondern auch das Völkerrecht, für sich in Anspruch nimmt, aus Gründen des eigenen Interesses, gegebenenfalls militärisch, in ein anderes Land einzugreifen.
Haben nicht die USA, dadurch, dass sie das auch getan haben, dieses Ordnungsprinzip diskreditiert?
Man muss das immer in dem jeweiligen Zusammenhang sehen. Also im Falle Südamerikas, wo die Monroe-Doktrin erklärt worden ist, werden sicherlich viele Länder in Lateinamerika darüber zunächst froh gewesen sein, dass sie keiner europäischen Machtpolitik mehr ausgesetzt sind. Sie werden späterhin sich gefragt haben, ob es vielleicht eine Präferenz oder ein Privileg für die Vereinigten Staaten gibt, in Konfliktfällen in Südamerika zu intervenieren. Das gehört aber auch mehr der Geschichte an. Und es gibt keinen Vertrag überbordender Natur, der Südamerika und Mittelamerika und Nordamerika verbindet, wie der OAS-Vertrag. Und der hat Regeln für die Konfliktregelungen, also das ist der OAS-Vertrag. Und die Organisation der amerikanischen Staaten.
Ja.
Da gibt es einen solchen Vertrag. Der hat im Grunde genommen die Monroe-Doktrin ersetzt. Die amerikanische Intervention in Irak ist ein unilateraler Akt, der politisch von vielen Ländern der Welt, unter anderem Frankreich, Deutschland, Russland, verurteilt worden ist, für den es keinen UN-Beschluss gegeben hat. Und für Kosovo ist eine UN-Regelung angestrebt worden, und das ist der Auftrag an den früheren finnischen Staatspräsidenten, eine Lösung für den Kosovo zu finden. Die hat er gefunden, und für die hat es nicht die Zustimmung, die förmliche Zustimmung des Sicherheitsrates gegeben. Wenn es aber keine Zustimmung, auch keine Ablehnung gegeben hat, dann können natürlich Völker, wenn sie keine Gewalt anwenden, eine Anerkennung aussprechen oder auch nicht. Und das ist im Fall von Kosovo von 50 Ländern geschehen. Aber im Fall von Georgien hat es am 18. April 2008, also vor einem Jahr, eine Resolution gegeben, die die Integrität des georgischen Staates einschließlich dieser beiden Provinzen feststellt.
Resolution des Sicherheitsrats.
Also,
das ist eindeutig eine Verletzung der
Und dann ist diese Anerkennung der Unabhängigkeit, die ist ja gravierender als der militärische vorübergehende Einmarsch. Mhm. Der ist zwar schlimm, da gibt es eine Gegenforderung, und der ist aus einer lokalen Sicherheitssituation entstanden. Also das wird man völkerrechtlich irgendwie abdecken können, aber nicht abzudecken ist die völkerrechtliche Anerkennung.
Und da hat aber die UNO keine Sanktionsmöglichkeit.
Die UNO hat das beklagt, aber wir haben, und ich habe erst schon gesagt, unilaterale Akte, auch wenn sie während des Kalten Krieges stattgefunden haben, haben zwar keinen Krieg ausgelöst, ja auch richtig, aber sie haben die Verurteilung des Vorgehens ausgelöst, und sie haben die Distanz zwischen der Sowjetunion und den Europäern oder den Amerikanern noch einmal vertieft. Und dieses jetzt ist das Einführen eines Anspruches, den sie an einem Fall sogar exemplarisch demonstriert haben, ein Anspruch, den sie in ihre neue außenpolitische Doktrin aufgenommen haben, von der wir angenommen haben, und wir wissen auch, dass das sowjetische, russische Außenministerium es versucht hat zu verhindern, weil es Russland selbst schadet. In dem Augenblick, wo es die Provinzen eines anderen Landes, eines benachbarten Landes anerkennt, werden manche Länder in Russland selbst sagen, dann wollen wir auch die Unabhängigkeit von euch haben. Sie sagen es im Augenblick nicht, weil sie gut finanziert wurden, aber diese Finanzierung ist ein bisschen fragestellt. Man hat dem ossetischen Staatspräsidenten 10 Milliarden Rubel für den Wiederaufbau des Landes, das ist eine Menge Geld, versprochen, aber ob die je über ermittelt werden können, ist eine andere Frage. Ich habe da schon meine Zweifel und diese werden auch nicht unbegründet sein. Also die beiden Ordnungsprinzipien, die ich in eine Konfliktsituation setze, ist nicht der Umstand, dass Russland die Charta von Paris nicht umgesetzt hat. Da haben Sie vollkommen recht, ja, wenn Sie das nicht wollen und keine Hilfe dabei haben wollen, muss ich das hinnehmen, aber meine Zivilgesellschaft wird mit der russischen Zivilgesellschaft so eng zusammenarbeiten wie möglich, denn das geht durch über und alle Grenzen hinweg. Das werdet ihr nicht verhindern können und wenn ihr es verhindert, dann schadet ihr euch selbst. Aber dieses Prinzip hier ist ein machtpolitisches Prinzip, das ist nicht vereinbar. Und ich habe erst ja schon gesagt, was soll ich einem Land sagen, wenn es sich bemüht, alle Sachen, Voraussetzungen, Ukraine erfüllt alle Voraussetzungen, heute nicht, aber morgen, übermorgen, 10 Jahren, 15 Jahren für die Mitgliedschaft der EU und dann kommt Moskau und sagt, nein, das geht nicht. Soll dann die Europäische Union sagen, ja, Ukraine tut mir leid, aber Russland ist damit nicht einverstanden.
Bei Georgien eine ähnliche Frage.
Und in Bezug auf NATO-Mitgliedschaft, um das gleich also in einem Atemzuge mit zu beantworten, ist eine andere, eine schwierige Frage, muss man zunächst einmal sagen, dass Amerikaner, als sie Georgien mit Waffen versehen haben, natürlich hätten die Kontrolle über den Einsatz behalten müssen, wenn es sich um ein offensives Vorgehen in Teilen, die sie heute nicht kontrollieren, handelt. Das ist ein Fehler der unilateral damals ausgerichteten amerikanischen Politik gewesen.
Das war in der Abenddämmerung von Herrn Bush.
Das war in der Abenddämmerung schon von Herrn Bush. Und Deutschland musste bei Beitritt zur NATO 1954, 55 und auch bei der Berlin-Krise 61 ausdrücklich erklären, dass es im Falle eines Konfliktes keine eigenständigen Operationen unternehmen wird, um die deutsche Frage zu regeln. Also das kann man schon, auch wenn man nur bilateral agiert, hätte man das durchsetzen müssen. Aber der NATO-Beitritt ist natürlich im Grunde genommen für jedes Land genauso frei zu entscheiden. Aber dabei muss ich die Rückwirkung auf die Sicherheitslage in Europa bedenken. Und die georgische Lage erlaubt heute nicht, einen Schritt in die NATO-Richtung zu machen. Die ist zu instabil und der Rest Georgien muss erstmal stabilisiert werden. Zweitens, in Ukraine gibt es dafür keine Mehrheit, wohl für die EU-Beitritt, aber für den NATO-Beitritt gibt es keine Mehrheit. Und drittens fehlt die Verständigung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland in den strategischen Fragen. Solange man in den strategischen Fragen kein Vertrauensverhältnis zu hören, kann man in diesen substrategischen Fragen ja nur von Konfrontation reden. Wenn es einmal einen neuen START-Vertrag gibt und eine Regelung der Abwehrsysteme, dann wird vieles möglich sein. Auch das.
Das muss ja bis zum Ende des Jahres
auch erfolgen. Aber das strategische Verhältnis muss in Ordnung sein. Bei dem NATO-Beitritt von den anderen Ländern bis 1999 war das, soweit es die Nachbarstaaten der EU, der Russlands anbetrifft, war das strategische Verhältnis zwischen Russland und Westen noch in Ordnung. Heute ist es nicht in Ordnung.
Jetzt kommen Ihre Fragen. Ich habe nur eine allerletzte noch. Wenn Sie die ganzen Informationen, die Sie haben, greifen Sie gelegentlich zum Telefonhörer und rufen nochmal jemanden in Moskau an, den Sie von früher kennen, und sagen, gib mir mal eine Einschätzung?
Nein.
Nicht?
Nein.
Sind das, Sie recherchieren Quellen, Zeitungen?
Und Gesprächspartner in Deutschland. Ich halte ja Vorträge in Moskau. Ich halte Vorträge in Moskau. Aber ich rufe nicht
Englisch.
Ja, Deutsch und Russisch.
Sprechen Sie so gut
Russisch? Nein. Ich spreche nicht so gut Russisch. Das muss dann schon übersetzt werden. Aber eigentlich machen wir es Deutsch und Russisch. Deutsch und Russisch.
Aber die Frage spielt ja jetzt darauf halt, gibt es dann für einen ehemaligen BND-Chef noch so im Privatleben Quellen, wo er mal anzapfen kann um sein privates Wissen? Das also nicht technologisch jetzt.
Für das, was ich lehren möchte und wo ich beraten möchte, brauche ich eigentlich keine Geheiminformationen.
Okay.
Ich brauche nur das Nachdenken und das Gewichten der Prozesse, die stattfinden. Und das ist, kann man im Kopf machen.
Mhm. Toll. Also was da im Spiel. Habe ich vorhin vergessen zu sagen, Sie haben ja auch den georgischen Staatspräsidenten Shevardnadze, der zumindest in der deutschen Politik eine sehr bekannte Größe ist als Außenminister, als letzter Außenminister der Sowjetunion.
Ja.
beraten. Insofern ist sozusagen diese Festplatte, die Sie da mit vielen Dateien haben, wahrscheinlich gut genutzt. So, jetzt bitte.
Das die Daten sind die Urgenau.
Wie bitte?
Für Präsidenten die Urgenau gewesen, sondern die Berater auch.
Haben Sie ihn beraten, auch als Präsidentin Georgien?
Damals, ja, ja, bei der Beratung. Ja, zwischen, genau. Zwischen 93 ja. und 95.
Ja. Ja. Jetzt organisieren wir es ein bisschen. Es gibt ein Mikrofon.
Genau, darf ich Sie bitten, dass Sie einfach warten, meine beiden Kollegen hier links und rechts von mir werden die Mikros haben und Sie mit dem Mikro ausstatten, dass Sie wirklich warten, bis das Mikro bei Ihnen ist, bis Sie was sagen.
Ja. Wir zeichnen es nämlich auf, damit Sie das gegebenenfalls auch nochmal nachlesen können und mit der Entwicklung der Zukunft vergleichen können und dann sagen können, der Wieg hatte recht oder er hat sich geirrt. So, jetzt die erste Frage.
Ja. Ein russisches Sprichwort sagt, was dem Russen gut tut, ist des Deutschen Tod. Meine Frage geht in die Richtung, wir haben jetzt sehr viel gehört über die hohe Diplomatie, die hohe Politik. Und mich würde interessieren, aus Ihrem Wissen, gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen dem russischen Menschen und dem westeuropäischen, speziell was die Auffassung von Staat, Nation und Herrschaft betrifft. Der heutigen Menschen, nicht der Zivilgesellschaft, die erst geboren werden muss.
Punkt 1. Im 19. Jahrhundert gab es eine Interessenidentität der drei Monarchien. Moskau, Petersburg, Wien und Berlin. Und das war das konservative Prinzip, das Jahrzehnte hindurch in Europa erheblichen Einfluss hatte und auch dazu geführt hat, dass sowohl im russischen Herrschaftsbereich wie im österreichischen Herrschaftsbereich, auch im deutschen, als es noch nicht vereinigt war, die Maßnahmen gegen nationale Erneuerungsbewegungen oder Vereinigungsbewegungen gab. Diese gemeinsame Interessenlage hat sich im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts verändert. Einmal im Verhältnis von Wien zu Petersburg, weil im russischen Denken das panslawistische Denken an Gewicht zugenommen hatte und das störte natürlich die Donaumonarchie, weil es in die einzelnen Republiken in einzelnen Landesteile wirkte. Und im Verhältnis von Petersburg zu Berlin ist eine Verschiebung eingetreten, weil das bis dahin von Petersburg angenommene Verhältnis des Juniorpartners, Preußen, der Juniorpartner Petersburgs, nicht mehr gültig war, nachdem die politische Vereinigung Deutschlands stattgefunden hatte und der rasante wirtschaftliche Aufstieg Deutschlands zur stärksten Industriemacht auf dem Kontinent dazu führte, dass Russland sich bedrängt fühlte, um es mal so auszudrücken. Dann auch selbst die Industrialisierung betrieb, aber ohne soziales Netz und damit das Land exponierte. Unterschiedliche Staatsauffassungen gibt es heute, des Bürgers, gibt es heute als Folge der 70-jährigen sowjetischen Tradition oder der 70-jährigen Existenz des sowjetischen Staates und dem, was in Europa, entweder in dem freien Europa oder aber in dem von der Sowjetunion in abhängig gehaltenen, aber im nationalen Bereich identischen, also identifizierten Teilen Osteuropas ein Staatsbewusstsein gibt, dass diese Unterschiede sehr stark sind.
Das ist Steller, der Ruf nach dem starken Mann? Ist es das?
Das ist der Punkt nach dem starken Mann und, und die Geringschätzung der Zivilgesellschaft. Mhm. Aber auch in Europa, also im Europa, dem wir angehören, der Europäischen Union, ist der Obrigkeitsstaat so lange noch nicht abgelegt worden, sondern in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Auch das Europa, das wir Europäische Union nennen, hat eine erhebliche Wandlung erfahren und der Obrigkeitsstaat, der ja auch den Missbrauch der öffentlichen Gewalt möglich gemacht hat, weil man gegenüber der Obrigkeit also ein Grundvertrauen hatte, dass sie es schon richtig machen, und das eben nicht so war, hat es diese Veränderung gegeben. Diese Veränderung ist auch noch in Russland durchzuführen. Also auf der einen Seite der starke Mann, den man eigentlich nicht so braucht, nach unserer Auffassung. Und das Zweite, dass der Obrigkeitsstaat umgewandelt werden muss in einen parlamentarisch und rechtlich, Gesetz, also durch Gerichte, kontrollierten Staat. Davon ist Russland noch sehr, sehr weit. Und wenn Menschen sagen, wir brauchen einen starken Mann oder wir sind nicht so wie ihr, dann ist das richtig. Aber nichts bleibt so, wie es ist. Russland ist, die russische Gesellschaft ist in Bewegung. Und die Voraussetzungen dafür im kulturellen, im geistigen, im intellektuellen sind vorhanden. Es fehlt ihnen nur die wirtschaftliche Basis des Mittelstandes. Der Mittelstand hängt sehr oft von staatlichen Fonds ab.
Wenn man das so flapsig formulieren darf, jemand, der sich so wie der Sarkozy aufführt als kleiner Napoleon, wird in Frankreich schnell zur lächerlichen Figur.
Ja, ja.
Jemand, der sich so wie Putin ausführt, ist in Russland längst keine lächerliche Figur, sondern der darf sich dann mit nackter Brust als halbwegs zart zeigen.
Oder als Macho.
Als Macho?
Ja.
Und der Sarkozy macht sich im Grunde lächerlich, so, wenn er sich als Napoleon auf dem Pferd setzt und so durch die Camargue reitet.
Ja.
Das ist wahrscheinlich.
Und er kann abgewählt werden.
Ja, bitteschön.
Ja, was erstmal? Ich hätte zwei Fragen. Die erste betrifft den ersten einzelnen Teil über Ihre Erfahrungen beim Bundesnachrichtendienst. Mich würde interessieren, wie bewerten Sie dann die wichtigsten amerikanischen Geheimdienste auf Ihrer Skala? Bei den Aktionen und was die Erkenntnisse betrifft, namentlich im Hinblick zum Beispiel auf die Aktivitäten in Afrika und natürlich dann auch in Bezug auf Afghanistan und die Irak-Frage. Meine zweite Frage bezieht sich auf Ihre Analyse, nachdem Russland ein europäisches Land ist. Inwiefern spielen da unsere Beziehungen oder ist es für die russischen Entwicklungen auch maßgebend, welche Veränderungen sich auf der demografischen Ebene abspielen? Ich denke dabei daran, dass mittlerweile die Lebenserwartung der russischen Männer auf 60 Jahre gesunken ist. Ich habe in einer Region 2004 gearbeitet, in Kirov. Dort hat man mir erzählt, die Lebenserwartung, also nach Aussage von Kollegen an der Universität, die vertrauenswürdig sind, dort war die Lebenserwartung der Männer 56. Ich beziehe mich darauf, dass zum Beispiel der Alkoholismus bei erstgebärenden Frauen in diesem Bezirk bei 60% gelegen ist und dementsprechend hoch die Anzahl der behinderten Kinder. Und ich beziehe mich auch darauf, dass ja die russische Bevölkerung, soweit ich da Informationen halt nachlesen kann, sehr stark im Sinken ist, insbesondere in den Räumen, die an China grenzen und von China her hier eventuell ein Bevölkerungsdruck auf den Osten Russlands wirkt, der sich dann natürlich dann auch nach dem Westen weiter fortsetzt, beziehungsweise letztlich Sibirien ja bevölkerungsmäßig am Aussterben ist.
Gut, darf ich noch ein Prinzip einführen? Möglichst kurze Fragen, möglichst kurze Antworten, damit noch viele drankommen.
Die amerikanischen Dienste besitzen das größte Volumen an Informationen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen, politischen, militärischen, sozialen, kulturellen Lebens, das es überhaupt sammelbar gibt und geheim gehalten wird. Zweitens, sie veröffentlichen ihre Gesamtbeurteilungen für jedermann. Also es gibt CIA-Perspektive bis 2020 und da kann man das studieren. Und diese Veröffentlichungen sind auch für amerikanische Unternehmen eine Art Leuchtfeuer, also Schifffahrtsstraße.
Steht auf der Website.
Steht auf der Website. Drittens hat die amerikanische Regierung George W. Bush im Kampf gegen den Terrorismus, internationalen Terrorismus, in die eigene veröffentlichte Doktrin, strategische Doktrin, den Absatz aufgenommen, dass CIA auch ermächtigt ist, hinter dem Rücken von Regierungen, wenn es notwendig ist, Zentren von internationalen Terroristen auszuheben, wo auch immer. Und das ist eine verhängnisvolle Interpretation des zugrunde liegenden Gesetzes von 1947, wo CIA als zentrale Intelligence Organization, Geheimdienstorganisation, geschaffen wurde und ein Absatz darin vorsieht, gegebenenfalls können auch exekutive Aufgaben von der Regierung an CIA gegeben werden. Und vor diesem Hintergrund wird eine solche Formel in die Doktrin von Bush aufgenommen worden sein. Das schwächt die amerikanische Stellung in der Welt enorm. Im Prinzip hat es sowas Ähnliches immer schon gegeben, denn Covert Action und Einflussnahmen mit Hilfe von Geld sind Teil der CIA-Phänomenologie.
Fein formuliert.
Aber damit nimmt die Glaubwürdigkeit jeder Beurteilung, die der Dienst abgibt. Damit wird die Glaubwürdigkeit jeder Beurteilung, die der Dienst abgibt, für andere Dienste gering. Als Aussage der politischen Zielsetzung des Landes ist die Aussage wichtig. Als Aussage über die tatsächliche Lage, die beurteilt werden muss, ist der Wert dieser Aussage gering. Und so habe ich immer CIA als Partner gehabt oder wahrgenommen. Aber gemeinsame Operationen mit einem Partner wie diesem sind tunlichst nicht zu empfehlen. Es ist nicht vollständig neu, was mit ihm geschehen ist, aber es so offiziell in eine eigene Strategie hineinzuschreiben, ist schon sehr zweifelhaft, also unter der Wirkung, die damit ausgelöst wird.
Meinen Sie, dass die neue Administration das zurücknimmt?
Das kann sie nicht zurücknehmen, aber sie braucht es nicht anzuwenden. Die CIA-Gesetzgebung sieht auch vor, dass der Präsident der Vereinigten Staaten, wenn er geheime Operationen militärischer Natur durchführen will, gleichzeitig einen Ausschuss des Senats unterrichten muss. Er braucht nicht die Genehmigung beizuführen. Das heißt, Amerika ist sehr viel näher mentalitätsmäßig und strategisch an solchen Aktionen und sie begründeten es früher mit Hard Power oder mit Soft Power und heute ist ein Wandel der Strategien eingetreten, indem man sagt, wir müssen ein Smart Power anwenden. Aber die Smart Power führt eigentlich dazu, dass das nicht mehr angewendet werden kann, was ich eben beschrieben habe. Smart Power heißt Koalitionen und Konsultationen und Dialog. Und in diese passt dann eine Operation dieser Natur nicht mehr hinein, weil ich dann meine Partner ja zu nichts, zu unbedeutenden Fliegen in der ganzen Veranstaltung mache.
Darf ich Sie mal etwas zugespielt, weil Sie haben ja eine wunderbare diplomatische Sprache und Sie erlauben mir jetzt, das mal sozusagen, was ich verstanden habe, etwas boulevardesk zu formulieren. Das hieße, was Sie beschrieben haben, hieße, der amerikanische Geheimdienst wäre in der Lage, exekutiv vorzugehen, so haben Sie das gesagt. Also beispielsweise einen Politiker in einem feindlich gesinnten Land umzulegen.
Das ist aber in diesem Falle nicht gemeint, sondern hinter dem Rücken einer Regierung eine dritte Kraft, also eine auch von der Regierung nicht wahrscheinlich gestützte, aber nicht zu verhindernde Konzentration von Terroristen. Dieses, was Sie ansprechen, ist eine ganz andere Sache.
Okay. Also hinter dem Rücken einer befreundeten oder nicht befreundeten Regierung, sagen wir mal der pakistanischen Regierung, in Pakistan Kräfte zu fördern, die diese Regierung
schützen. Nein, nicht diese Regierung, sondern die den internationalen Terrorismus darstellen und die beseitigt werden sollen. Ja. Also es ist nicht eine Einladung zu einer
zum Putsch,
sondern es ist eine Einladung zur Beseitigung einer Gefahrenquelle, die das Land selbst aus Gründen eigener fehlender Mittel oder Befangenheit oder Schwäche nicht beseitigen kann. Also das andere muss ich scharf davon
abhalten. Ja, das ist klar. Aber jetzt habe ich es verstanden. Das ist aber gut, dass wir es nochmal präzisiert haben. Ja. Also das legitimiert praktisch die Aktionen der USA in Pakistan gegen Al-Qaida oder im Grenzgebiet zwischen Pakistan und Afghanistan ohne Zustimmung der pakistanischen Regierung.
Ja, aber das ist nicht der Fall derzeit. Ne?
Aber wäre denkbar gewesen?
Wäre denkbar gewesen, ja.
Okay, gut. Jetzt war die zweite Frage, das habe ich ja auch mit Interesse, weil ich das nicht wusste, zur Kenntnis genommen, dass Sie da Zahlen haben, ja, dass die sich alle zu Tode sorgen.
In der Sowjetunion war das Gesundheitssystem nicht schlecht. Also Lebenserwartung war höher, als sie heute ist. Ja, war höher. Aber die Ausstattung der Krankenhäuser und des Gesundheitssystems mit kontinuierlicher ärztlicher Betreuung der Bevölkerung im Krankheitsfall war unzureichend. Die Gesundheitsvorsorge für die Verhinderung von Epidemien und war sehr gut. Aber die Ausstattung der praktischen Ärzte und der Krankenhäuser mit den erforderlichen, heute verfügbaren medizinischen Mitteln war unzureichend. Deshalb war auch da immer ein Defizit und gab es privilegierten Krankenhäuser. Braucht man ja nicht, wenn man alle so ausstattet. Die Bevölkerungssituation Russlands ist so, wie Sie sie schildern, und insbesondere nachteilig, aber nicht nur aus Gründen der Bevölkerungsbesiedlung, geringen Bevölkerungssiedlung oder Abwanderung aus Sibirien, die Situation gegenüber dem chinesischen Bevölkerungsdruck, auch als Provinzen oder Subjekte, Föderationssubjekte Russlands sind die Fernostgebiete wirtschaftlich gefährdet, andere Orientierungen aufzunehmen, denn ihre eigentlichen wirtschaftlichen Partner sind Japan, Südkorea und die Vereinigten Staaten und China und nicht das westliche Russland, das keine moderne Industrie hat mehr, sondern nur heruntergekommene Industrien. Und die Firmen und die Lebensbedürfnisse an Investitionsgütern, wenn sie denn bezahlt werden können, können rascher und effizienter aus den benachbarten industriell hochentwickelten Volkswirtschaften kommen. Also ich sehe eher die Gefahr der Konkurrenz zu den Volkswirtschaften der Benachbarschaft für Russland im Fernost als den Bevölkerungsdruck. Den gibt es auch. Aber wenn es eine vitale und lebensfähige industrielle Entwicklung in Sibirien gäbe, dann würde das irrelevant sein. Aber da es sie nicht gibt, ist sie in der Kombination von Orientierung dieser Länder nach den Wirtschaftspartnern außerhalb der Russischen Föderation, ist sie eine zusätzliche Gefahr für Russland. Und die Lage ist auch deshalb noch schwierig, weil es sowohl in Russland islamische Provinzen gibt, als auch in den früheren Mitgliedstaaten der Sowjetunion, also in den zentralasiatischen Staaten, von denen aus natürlich ein Bevölkerungsdruck auch auf Russland ausgehen kann. Kann, heute noch nicht, tut. Aber die Lage ist nicht gut.
Darf ich noch, da ist noch eine Frage, genau, der Herr Hötte, dann kommen Sie noch dran, dann lösen wir uns langsam auf, oder noch eine dritte, zum geselligen Beisammensein. Ich bin überzeugt, dass Herr Wieck noch ein bisschen bei uns bleibt, bevor wir dann zum Essen gehen.
Ich erlaube mir auch zwei Fragen, aber zwei kurze, die auch zwei kurze Antworten ermöglichen. Die eine ist, die Welt, die Sie uns schildern, ist eine politisch bestimmte Welt, eine Welt, in der Politik Verträge macht, diese Verträge die Länder bestimmen. Ist es nicht vielmehr so, dass auch die Wirtschaft maßgeblichen Anteil an der Entscheidungsfindung hat und dass in Ihren Darstellungen jetzt das ausgeklammert wurde? Und wenn ja, wie ist da Ihre Erfahrung in der Maßgeblichkeit der Entscheidungsfindung? Und die andere Frage, die eine sehr kurze Antwort ermöglicht, Sie dürfen vieles nicht sagen, was Sie von den Details Ihrer Arbeit, aber ist es nicht auch so, dass ähnlich wie wir nicht wissen wollen, was im Schlachthof passiert, Hauptsache das Fleisch ist billig, dass wir vielleicht gar nicht wissen wollen, was da alles im Hintergrund läuft, Hauptsache das funktioniert und die Heizung ist wahr, Entschuldigung.
Also ist es nicht so, dass Ihre Frage ganz kurz war, Sie haben eine... Und die Frage nach der Relevanz der Wirtschaftsentscheidung, ja, gebe ich gerne. 70% des deutschen Außenhandels, um von meinem Land zu sprechen, finden mit den 27 oder 26 weiteren Mitgliedstaaten der EU statt. der wichtigste Außenhandelspartner Russlands ist die Europäische Union mit über 50% Anteil an der russischen Außenwirtschaft. Der wichtigste, der größte Handelspartner außerhalb der EU, für die EU, sind die Vereinigten Staaten. Der zweite sind China, ist China. Der dritte ist Russland. Aber er ist nur deshalb so groß, weil auf der russischen Ausfuhrseite bis vor kurzem die hohen Preise für Öl und Gas die russischen Ausfuhren wertmäßig in die Höhe trieben. Die Ausfuhr russischer Güter macht 5%, also gewerblicher Güter macht 5% der russischen Ausfuhren aus. 5%. Das heißt, in wirtschaftlicher Beziehung ist der europäische Kontinent mit seinem hohen Grad der Industrialisierung und der Verfeinerung, der Innovation, der Dienstleistungen der wichtigste Partner von jedem von uns. Das wird auch mit Österreich so sein und es wird mit anderen Ländern so sein. Und Russland hat eben eine begrenzte Aufnahmefähigkeit für gewerbliche Güter, auch wenn der Ausfuhr relativ groß ist, weil es selbst keine technologische Modernisierung durchführt. Und die Investitionen für Öl und Gas in den schwierigen Gebieten sollten stattfinden, finden aber nicht statt. Die Investitionen in die Modernisierung der russischen Streitkräfte sollte stattfinden. Sie würde praktischerweise am besten stattfinden, wenn sie das im Ausland kauften. Es dauert sehr, sehr lange mit den russischen Systemen, bevor sie einsatzfähig sind. Heute, sowjetische Zeiten waren andere. Ich glaube nicht, dass ich die wirtschaftliche Seite unterbelichtet habe, aber Russland ist eben doch vor allem ein rohstoffausführendes, ein energieausführendes Land. Und das Problem haben wir bereits beschlossen. Mir wäre wohler zumute, wenn es denselben hohen Grad an Austausch in industriellen Gütern zwischen Russland und den europäischen Mitgliedstaaten gäbe, wie er zwischen den europäischen Staaten existiert und wie er zwischen den Vereinigten Staaten und Europa passiert oder stattfindet.
Thema Schlachthof?
Das ist eigentlich eine provokatorische Frage.
Er ist Chefredakteur einer Zeitung.
Ja, ja. Wie soll ich mal sagen? Wenn Sie wissen, mit welchen Mitteln ein Auslandsnachrichtendienst wie der BND arbeiten kann, dann können Sie sich in der Tat fragen, muss ich das alles wissen, was da jetzt in den Untersuchungsausschüssen hochkommt, denn es eigentlich so wichtig ist das nicht. Politisch betrachtet ist es schon wichtig, dass das Kontrollorgan, das parlamentarische Kontrollorgan, das Vertrauen hat, dass der Dienst sich an die Gesetze hält und nicht der Versuchung unterliegt, die ihm gegebenen Optionen für die Beschaffung von Nachrichten für andere Zwecke einsetzt. Zum Beispiel für Aufklärung von Abflüssen, Informationsabflüssen aus dem Dienst an die Medien. Und da teile ich die Kritik der Öffentlichkeit und die Kritik der Parlamentarier und auch die Kritik der Presse. Warum das so Platz gegriffen hat, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich meine, dass das etwas mit den Führungsprinzipien in einem großen Dienst zu tun hat. Ich muss da einen Satz dazu führen. Sie können einen solchen Dienst nur führen, wenn es Ihnen gelingt, nicht nur die Gesetze auf die Handlungsweisen der Operateure und derjenigen, die die Pläne machen, wirken zu lassen, sondern auch die Loyalität des Mitarbeiters gegenüber dem Chef. Dem Chef des Dienstes. Das ist die wichtigste Aufgabe, die der Chef hat, die Loyalität seiner Mitarbeiter, des letzten der 8000, zu bekommen. Wie er das machen kann, das wäre eine Vorlesung einer zweiten Veranstaltung vorzubehalten. Es ist möglich, aber es ist oft nicht als die Hauptaufgabe erkannt worden.
Waren da 5 Jahre genug in Ihrer Zeit?
Ja. Wenn Sie Management mitbringen, wenn Sie Management, wenn Sie Planungschef des Verteidigungsministeriums sind, dann haben Sie, also ziviler Planungschef des Verteidigungsministeriums, dann haben Sie zunächst einmal ein Militär gegen sich. Denn die wollen selbst planen und das der Minister selbst sagt und nicht von einer zivilen Konkurrenzstelle im Verteidigungsministerium über die Schulter geschaut bekommen. In dem Augenblick, wo die Streitkräfte erfahren, dass eine solche Einrichtung im Hause letztlich zur Verbesserung der politischen Landschaft, in dem Verteidigungsanstrengungen unternommen werden, führt, werden sie das anders sehen. Mhm. Aber das ist eine Frage des Managements in dem Verteidigungsministerium. Und das hat ja zwar nicht so viele Mitarbeiter im zentralen Ministerium, aber es hat natürlich sehr viel mehr Personen, die in den Streitkräften sind.
Kennen Sie die Wikipedia-Eintragung zu BND? Haben Sie die jemals angeschaut?
Ja.
Ich habe die mir auch angeschaut, das ist sehr gründlich. Ich habe vergeblich nach einem Skandal in Ihrer Amtszeit geschaut.
Sie geben die Antwort.
Bei anderen Präsidenten Amtszeiten gab es dann immer mal das und jenes und diese Affäre und jene Affäre. Aber in der Zeit, in der Sie tätig waren, ist da carte blanche. Eine Frage noch, dann bitte ich, dass wir einfach zum geselligen Miteinander können wir jederzeit noch Fragen stellen.
Ich habe nur die erste Frage. Sie haben gesprochen, dass die Mittelschicht ungefähr 40 Jahre ist. Das ist nicht zu lang, die müssen dann mindestens bis 30, also 20 Jahre so weit sein. Nachrücken.
Das ist der Aufbau der russischen Mittelschicht.
Ja, ja, das müssen mindestens bis 30. Weil die sind ja technisch und alle sind wir in Europa so weit. Und zweitens, muss nicht der Russe, weil wenn er hinter den Ural schaut, hat er ja gar keine echten Freunde an der Südostflanke. Das ist da und da noch eine über den Teich, zu die Gruft ist in Kuba. Wie schaut es da aus? Bleiben die bis noch 1000 Jahre die zwei alten Kastroli?
Die heutige Regierung in Moskau möchte gerne sich durch eine Verstärkung der Präsenz in Kuba und in Südamerika für die USA wichtiger machen, als Partner ernst genommen zu werden. Das war ja auch das Ziel von Khrushchev, die Dislozierung der Raketen, um nicht wirklich einen Krieg da anzufangen, sondern zu sagen, ich kann das auch bei dir machen, was du bei mir machst, und da habe ich in Kuba. Für Russland gilt, dass sie auf gleicher Höhe von der anderen Macht anerkannt werden wollen. Das wollte auch Alexander der Erste, Entschuldigung, dass ich da auf die zaristischen Zeiten zurückgehe, er wollte in Europa als die Macht, die für das Management Europas unentbehrlich ist, angesehen werden. Immerhin war er die Hauptmacht, die zusammen mit den Engländern und einigen dazwischenliegenden Ländern Napoleon geschlagen haben. Und er ist in Paris gewesen. Und er war dann anschließend für Berlin und für Wien ein wichtiger Partner, denn war man etwas misstrauisch gegenüber dem republikanischen oder halbrepublikanischen Frankreich, und England war immer außen vor. Und heute will Moskau in Washington wieder anerkannt werden. Und ich habe da die Frage, wird Washington das so sehen, wie ich das hier sehe? Werden Sie sie ernst nehmen oder werden Sie sagen, die können ihre nuklearen Kräfte nicht modernisieren? Es ist ein Stück Zukunftsinvestition, wenn Amerika dies so tut, denn der Rest der Welt sieht eigentlich Russland als Teil des Westens an. Mhm. Und das muss man erreichen.
Wieso hat Russland so einen Minderwertigkeitskomplex? Naja, ich meine, da anschließend, wieso hat Russland so einen Minderwertigkeitskomplex?
Ja,
das ist ja die große Frage.
Sie haben das eben
weil ausgedrückt. Ich meine, ich das Wort nicht Russland hat zwar Napoleon verschlagen, aber das Land selber, das gleicht ja eine Ruin. Also ich meine, der Minderwertigkeitskomplex kommt wahrscheinlich nicht von Amerika, aber von der internen Situation, oder?
Ja, aber die interne Situation ist wiederum das eigene Produkt. Also wenn ich Berater von Gorbatschow gewesen wäre, dann würde ich ihm sagen, Sie müssen die Kommunistische Partei mitnehmen. Sie dürfen nicht aus einer emotional motivierten Reaktion herauf diese Kommunistische Partei abschaffen. Wo ist Ihre neue Division? Wo sind Ihre neuen Kräfte? Das sind alles nationalistische Kräfte, die gegen Sie sind. Das heißt, diese Unerfahrenheit mit anderen als mit den eigenen Strukturen muss ich dazu nehmen, sie jetzt mit dieser Struktur zu modernisieren, wie die Chinesen es gemacht haben. Und nochmal, Sie haben das Problem der Demokratisierung noch vor sich, aber das heutige Russland hat das Problem der Demokratisierung auch vor sich. Und Sie haben einen Minderwertigkeitskomplex, ich spreche das mal an, weil in den 10 Jahren zwischen 1990 und 1999 nach Ihrem Dafürhalten subjektiv der Westen dort immer interveniert hat und ihnen gesagt hat, wie sie das mit den Parteien und wie sie das mit dem Verfassungsgericht und wie sie das mit der föderativen Struktur und mit den Wahlen machen sollen. Und dabei ist die Versorgung der Bevölkerung auf die Lieferung von Charity aus dem Ausland zum Teil reduziert worden in den Wintermonaten. Und das verletzt den Stolz der Russen oder der russischen Führung sehr. Nun müssen Sie noch eins weiter bedenken. Der große Vaterländische Krieg ist gewonnen worden mit ungeheuren Verlusten. Und selbst, obschon sie die Rüstung in den Ural verlegt hatten, brauchten sie unendlich viel Hilfe aus den Vereinigten Staaten und aus Großbritannien, um den Krieg beweglich führen zu können. Das heißt, sie fühlten diese Abhängigkeit in der essentiellsten Frage, die das Land berührt hat.
Ja, ist ja im Prinzip ein marodes Land. Ich meine, immer schon gewesen, immer noch. Also diese Amerika dauernd da zu beschuldigen, das geht ja in die falsche Richtung. Das Land muss sich selber erst.
Aber die Antwort kann nicht sein, Sie davon zu überzeugen, dass die Minderwertigkeitskomplexe unberechtigt sind. Das hilft demjenigen, der die Minderwertigkeitskomplexe hat, überhaupt nicht. Sondern die eigentliche Stärke der Russen, sich zu entwickeln, das sehen Sie ja in der kulturellen und in der philosophischen und in der technischen Entwicklung bis zum Ersten Weltkrieg hin, diese Stärke zu fördern, dadurch, dass sie von der Zivilgesellschaft aus Österreich und Deutschland und England und auch Amerika und Japan ernst genommen, als Partner mitgenommen, als Partner gefördert werden, wenn sie das wollen. Die Antwort muss in Russland gefunden werden und nach meinem Dafürhalten ist es möglich, die Vielfalt, also zum Beispiel auf dem ganzen Erziehungsgebiet, sind sie erste Klasse. Ausbildung von Kindern in der Schule. Und sie sind weiterhin, oder sie sind wieder erste Klasse und kommen nicht so recht zum Zuge, sondern nur dann, wenn sie gute Verbindungen zum Kreml haben. Und ich meine, dass diese Zivilgesellschaft, die will so sein wie die westeuropäische.
Meine Damen und Herren, das war einer der spannendsten Abende, die ich in Linz erlebt habe. Wir können gerne noch ein bisschen weiterreden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ihnen für diese Fülle an Informationen, die Sie uns geliefert haben. Und ich freue mich, dass ich Ihnen, nachdem Sie heute schon einen Tag in Linz verbracht haben, und wir haben vorhin angeregt darüber geredet, was Herr Wieck alles wahrgenommen hat, an Ausstellungen vor allem, aber auch an Wahrnehmung im öffentlichen Raum. Ich freue mich, dass ich Ihnen Ihr Reisegepäck ein bisschen beschweren darf und kann. Ich hoffe, Sie haben sich den noch nicht im Schloss oben gekauft.
Nein,
das ist der Ausstellungskatalog für die Ausstellung, die Sie gesehen haben.
Ja, danke schön.
Das ist, damit Sie wiederkommen, unser Programmbuch für das Jahr 2009. Und da gibt es vielleicht noch Gelegenheit, weil Sie so ein besonderes Interesse an den historischen Fragen haben. Ich habe es vorhin schon erwähnt, noch unser Geschichtebuch. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Sie noch etwas bei uns bleiben und Ihnen eine gute Rückreise nach Berlin und die Ratschläge, die Sie praktisch hier uns gegeben haben, mögen in Moskau, Washington, Wien vor allem, weil das ja die entscheidende Nahtstelle der Weltpolitik ist, gehört werden. Vielen Dank.